Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mit mir Markus Seel, Redakteur im Berliner Büro der LTO.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Vorratsdaten und digitaler Gewaltschutz. Was bleibt denn von der Anonymität im Internet?
Sind Regale Kunst? Der BGH und die USM Haller Designmöbel.
Jetzt wollen alle 18 Punkte, und zwar notfalls per Klage, der Hype um die Juranoten.
Und jetzt geht's los, Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Es gibt ein neues Gesetz gegen digitale Gewalt und auf einen Kompromiss bei der lange umstrittenen Vorratsdatenspeicherung hat die Bundesregierung sich jetzt auch geeinigt. Kann man sich jetzt besser wehren gegen unbefugte Bilder, Deepfakes, persönliche Daten, Beleidigungen, Bedrohungen und so weiter im Internet? Lassen sich Täter künftig schneller identifizieren? Und auf der anderen Seite, was wird dann aus der Anonymität im Netz? Das ist unser erstes Thema.
Ja, also wer sich jetzt derzeit versucht, gegen solche Fälle zu wehren, der scheitert ja ganz regelmäßig daran, dass er einfach gar nicht weiß, wer denn hinter diesen Angriffen steckt. Also wer sich hinter diesen anonymen Profilen und Pseudonymen verbirgt. Und ja, also das wissen wir ja, ohne Klarnamen und im Recht ohne ladungsfähige Adresse, da gibt es eben auch keinen Schutz jetzt so ohne weiteres durchs Zivilrecht.
Deshalb hat Bundesjustizministerin Hubig jetzt ein Gesetz gegen digitale Gewalt vorgestellt. Und das sieht ein neues Verfahren vor, mit dem man herausfinden kann, wer hinter solchen anonymen Profilen steckt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie dieses neue Verfahren funktionieren soll. Wir können ja gleich mal gemeinschaftlich einen Fall lösen. Das Bundesjustizministerium hat tatsächlich auch in seinen Infomaterialien so eine Falllösungsskizze mit angehängt, damit man auch wirklich weiß, wie dieses Verfahren dann funktionieren soll.
Ja, super, da sollten wir vielleicht in den Shownotes auch verlinken. Aber los geht's, Annelie.
Also, du stellst fest, auf einem reichweitenstarken Account bei X im Internet werden fiese Behauptungen über dich verbreitet. Also ein Deepfake, sagen wir mal, im Drogenrausch beim Dinnerabend mit der Justizministerin auf dem Deutschen Richtertag in Weimar beim Absingen verfassungsfeindlicher Songs.
Okay, alles klar.
Was machst du jetzt?
Klarer Fall. Wahnsinn, was du für eine Fantasie hast, Annelie. So, also ich habe jetzt keine Ahnung davon, wer diesen fiesen Deepfake erstellt hat, wer das war, aber ich will jetzt eben dagegen vorgehen, kommt ja typischerweise in Frage, Beseitigung, Unterlassung für die Zukunft, vielleicht sogar Schadensersatz, also was mache ich? Jetzt gibt es oder soll es eben diesen neuen Paragraph 2 des Gesetzes gegen digitale Gewalt geben und da ist ein Auskunftsanspruch gegen die Plattform, jetzt in dem Fall X oder könnte natürlich auch Instagram oder LinkedIn, you name it, sein, wo das eben verbreitet wurde. Und da muss ich jetzt eben glaubhaft machen, dass eben so eine Rechtsverletzung bestanden hat. Also jetzt in dem Fall wahrscheinlich ein Strafrechtsverstoß. Ja, da kommt es dann drauf an, also zum Beispiel Verleumdung. Und da kann ich dann erstmal weiter vorgehen.
Das Interessante ist jetzt, mit diesem Auskunftsanspruch wendest du dich nicht direkt an X, sondern an das zuständige Landgericht. Also du kannst sozusagen das Gericht dafür einspannen, an diese Daten dran zu kommen.
Ja, genau. Das ist das wirklich Neue, dass ich das als Privatperson machen kann. Und das Landgericht, wenn das jetzt zur Überzeugung kommt, da ist wohl was dran, dann kannst du schon mal auf die Schnelle anordnen, dass bei dieser Plattform, also zum Beispiel jetzt in dem Fall bei X, schon mal diese Daten, die da ja über die Hintermann oder die Hinterfrau hinter diesem Post vorliegen, dass die erstmal nicht gelöscht werden. Und dann prüft das Gericht den Auskunftsanspruch, den ich da geltend mache. Also hat da eben über diese Plattform diese Rechtsverletzung stattgefunden, jetzt Verleumdung, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und wenn es das Gericht jetzt bejaht, dann ordnet es an, dass der Anbieter, der Diensteanbieter, diese ganzen vorhandenen Daten, die er da hat, also Name im besten Fall, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten, alles mir herausgeben muss.
Ja, und wenn jetzt aber solche Daten nicht vorhanden sind, also wenn jemand zum Beispiel jetzt einfach falschen Namen verwendet, irgendeine Wegwerf-E-Mail-Adresse.
Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so selten der Fall, ja. Dann ist es dann die Hoffnung auch von diesem Gesetzentwurf, dass jedenfalls die IP-Adresse da noch vorhanden ist bei dem Anbieter, ja. Die IP-Adresse, die ist ja so eine Art, wird immer so ein bisschen salopp gesagt, das ist ein Nummernschild oder Kennzeichen im Internet. Die führt regelmäßig, wenn man die kennt, eben dazu, dass man weiß, wer das ist, der da im Internet herumgesurft hat oder sich da irgendwie einen Account gemacht hat. Und das Landgericht, dass ich da ja mit jetzt ins Rennen geschickt habe, das kann das dann nutzen und versuchen eben über diese IP-Adresse von dem Internetprovider, also sagen wir mal T-Online zum Beispiel, zu erfragen, na, wer gehört denn zu diesem Nummernschild im Internet?
Also auch, wer gehört denn dann zu diesem Account? Das heißt, du weißt dann im besten Fall, wer dich da im Netz verleumdet hat, wer solche fiesen Deepfakes erstellt hat. Und dann geht es ganz normal in einem weiteren zivilrechtlichen Verfahren weiter. Also du kannst dann jetzt eben, weil du die Kontaktdaten hast, vor dem Landgericht geltend machen, was du an Ansprüchen hast. Also etwa Schadensersatz, Beseitigung dieser Posts, Unterlassung solcher Äußerungen.
Ja, also das war jetzt quasi einmal durchgespielt, so der absolute Idealfall, aber ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt oder habt euch vielleicht auch schon Fragen gestellt. Man hat natürlich ganz viele Gedanken jetzt zu diesem Prozedere.
Ja, das erste wäre ja schon mal, was ist, wenn der Accountinhaber eine VPN-Verbindung nutzt? Ist das dann nicht total einfach, das Ganze zu umgehen?
Ja, also das scheint mir auch so die erste auffällige Schwachstelle möglicherweise zu sein, ne? Also jemand, der VPN nutzt, das ist ja sozusagen so ein Tool, so ein System, mit dem man seine IP-Adresse eben verschleiern kann, ja? Dann wird man auch da eben nicht viel beauskunften können, ja, wenn das eben verschleiert ist. Es gibt so Schätzungen im Netz, so rund ein Viertel der Internetnutzer nutzt so ein VPN-System. Also da wird es in der Tat dann schwierig.
Okay, das klingt schon mal nicht gut. Wir wollen jetzt hier auch keine Tipps zur Umgehung dieses Gesetzes geben. Du hast ja auch gerade gesagt, ein Viertel immerhin. Viele sind ja auch nun ohne VPN unterwegs. Und jetzt nehmen wir mal an, es gibt also Kontaktdaten zu holen. Wie niedrigschwellig ist denn nun wirklich dieses Verfahren? Das ist ja eigentlich so das Versprechen, dass man jetzt einfach an solche Auskünfte drankommen kann.
Ja, also ne, Verfahren beim Landgericht, da denkt man ja auch schon mal gleich dran. Also beim Landgericht, da brauche ich ja regelmäßig eigentlich einen Anwalt.
Ja, also für den Auskunftsanspruch ist das tatsächlich extra so geregelt, dass man da keinen Anwalt braucht. Wenn man dann in dem normalen zivilrechtlichen Verfahren seine Ansprüche geltend machen will, dann braucht man einen Anwalt. Das ist aber ja bisher auch schon so. Zuständig ist für das Verfahren dann das Gleichgericht, das auch schon über den Auskunftsanspruch entschieden hat. Also man ist dann jetzt an einem Landgericht.
Genau, es ist eben sozusagen so ein Stufenverhältnis, ne? Also erste Stufe Auskunft und zweite Stufe muss ich dann doch wieder versuchen, eben das zum Beispiel durch Beseitigung oder so irgendwie aus dem Netz zu bekommen, oder?
Genau, also in der ersten Stufe geht es ja einmal vor allen Dingen um dieses Auskunftsverfahren. Was allerdings das Gericht auch schon in diesem ersten Schritt machen kann, ist eine Accountsperre anordnen. Nämlich dann, wenn man also verhindern möchte, dass jetzt weitere solche Rechtsverletzungen begangen werden über den Account.
Also das ist schon sehr, sehr drastisch. Ne? Da wird ja einfach dann einfach der Account von jemandem auf X oder bei Insta oder so abgeschaltet. Das ist aber ja nur vorgesehen jetzt auch für besonders schwerwiegende Fälle. Ja? Also wo jetzt einfach so ein Account wahrscheinlich auch regelmäßig und heftige Rechtsverletzungen dann da verursacht. Und eben auch, wenn dann gar keine Unterlassungserklärung auch abgegeben wird. Das ist jetzt in dem Gesetz geregelt.
Und es ist auch tatsächlich festgehalten, wie das denn aussehen soll. Ne? Also man kann dann keine Nachrichten mehr schreiben, man kann aber im Lesemodus weiterhin auf seinen Account zugreifen. Also man wird sozusagen so ein bisschen kaltgestellt, was die Interaktion angeht. Es ist jetzt aber eben keine Buttonlösung, kein Notice and Takedown, nicht direkt beim Anbieter. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt einfach beim Anbieter sagen kann, hier, das jetzt mal einfach löschen oder das runternehmen oder so, sondern es geht eben nur über die Gerichte.
Ja, das finde ich auch wirklich so ein bisschen spannend, ne? So das größere Bild daran, dass man natürlich in der Vergangenheit so ein bisschen mehr gesagt hat, ach, vielleicht können wir dafür sorgen, dass die Plattformen diese Entscheidungen treffen, also die Abwägungsentscheidungen zwischen strafbare Inhalte, diffamierende Inhalte, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten, ja, wie gewichtet man das, was darf online bleiben, was muss gelöscht werden? Und da wissen wir ja, da haben wir ja nicht so super gute Erfahrungen irgendwie gemacht, die Plattformen schrecken eher davor zurück. Overblocking und diese ganzen Stichworte. Und jetzt, also mit dem Gesetz jetzt, würde ich sagen, mit diesem Vorschlag aus dem BMJV, kommt natürlich der Staat da wieder so ein bisschen mehr ins Spiel, ne? Weil es dann jetzt ein Instrument schafft, dass eben Gerichte da eine stärkere Rolle bekommen. Die übernehmen dann die Prüfung, Abwägung, Meinungsfreiheit, Strafrecht und so weiter und sorgen eben dafür, dass jetzt der Private da zu seinen Rechten kommen soll.
Ja, und die sollen dann eben auch diesen Ausgleich finden, ne? Also weil es soll ja einerseits einfacher werden, an Kontaktdaten dranzukommen und Ansprüche durchzusetzen und sich gegen solche Diffamierungen im Netz zu wehren. Und auf der anderen Seite soll es schon auch bei der Anonymität im Netz bleiben. Ne? Es ist jetzt keine Klarnamenpflicht oder so. Ich kann jetzt auch nicht jede beliebige Anschrift mal eben schnell durch einen Auskunftsanspruch kriegen, sondern das soll ja auch gewahrt werden, dass es schon grundsätzlich weiterhin möglich ist, sich anonym im Netz zu äußern, nur eben nicht mit Straftaten gegen andere Menschen.
Ja, sonst könnte das Ganze, was das BMJV jetzt vorschlägt, ja auch sofort so ein Missbrauchsinstrument werden. Ne? Also so ein Stichwort Doxing, wo jemand versucht, private Daten von jemandem zu bekommen und die im Internet zu verbreiten. Das könnte ja quasi ein Hebel dafür auch sein. Ne? Klar, das soll verhindert werden. Das Landgericht, da soll also ein Einzelrichter im Zivilrecht, der damit auch schon irgendwie Vorerfahrungen hat, weil es gab ja auch schon länger so ein behördliches Auskunftsverfahren, die sollen das jetzt in der Praxis dann eben prüfen. Ne? Klar, nicht ganz trivial. Die müssen ja dann inzident eben so eine quasi Strafrechtsprüfung machen. Die müssen irgendwie inzident entscheiden, naja, liegt denn hier eine Straftat vor, Beleidigung, Verleumdung und so weiter. Das ist natürlich nicht ganz einfach, auch wegen dieser Abwägungsfragen. Oft sind das ja auch dann Sachen, die kann man erst im Kontext entscheiden und so weiter. Ich fand es interessant, also im Gesetzentwurf steht auch so ein bisschen drin, ne, was kommt da auf die Praxis irgendwie zu? Und der Entwurf, der veranschlagt da gerade mal 34 Minuten für so eine Entscheidung zum Auskunftsverfahren. Das scheint mir schon ganz schön ambitioniert zu sein, wenn man da als Einzelrichter entscheiden muss.
Ja, das ist auf jeden Fall sportlich und das sind ja wirklich nicht unbedingt einfache Fragen, die sich da stellen. Ne? Also da sozusagen erstmal vorher durchzuprüfen, was ist denn das jetzt für eine Straftat und wie ist das mit der Meinungsfreiheit und so weiter. Was kommt denn auf die Gerichte zu? Mit wie vielen Verfahren rechnet man denn?
Ja, die kalkulieren so ungefähr 2000 Verfahren pro Jahr sollen auf die Gerichte zukommen. Also sind Auskunftsverfahren plus Accountsperren. Also ich glaube, das ist schon recht großzügig gerechnet. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus ein bisschen weniger sein wird.
Gut, das behalten wir mal im Blick. Was anderes, was damit zusammenhängt, es war jetzt auch kein Zufall, dass dann nur 3 Tage später der Kompromiss bei der Vorratsdatenspeicherung verkündet wurde von der Bundesregierung.
Ja, sehr gut dramaturgisch orchestriert sozusagen. Also in diesem Gesetzentwurf, über den wir jetzt geredet haben, digitalen Gewaltschutzgesetz, da ist schon ganz viel vorgebaut, also Anknüpfungspunkte quasi, die dann auf die Vorratsdatenspeicherung setzen, weil der Gedanke ist natürlich immer, naja, solche Datenabfragerechte, die sind ja dann nur sinnvoll, wenn auch noch irgendwo Daten vorhanden sind, die man irgendwie bekommen kann. Ja, das sozusagen so ist diese Verknüpfung. Vorratsdatenspeicherung haben wir ja bei LTO auch, weiß ich nicht, müssen wir nachzählen, aber vielleicht 50 Artikel oder so gehabt. Die liegt ja seit 2017 in Deutschland eigentlich auf Eis. Ja, also das ist ja sozusagen so ein Konzept, wo dann private Internetanbieter auf Vorrat auf einige Monate hin Daten speichern müssen und im Einzelfall dann Behörden oder jetzt eben auch Gerichte, die dann quasi abfragen können. Ja, und da ist eben jetzt auch ein neuer Gesetzentwurf in der Regierung jetzt geeinigt worden. Da soll jetzt in Zukunft eben auf 3 Monate Internetprotokolladressen gespeichert werden.
Genau, Vorratsdatenspeicherung, ein super umstrittenes Thema, seit mehr als 20 Jahren mehrmals vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor dem Europäischen Gerichtshof gestoppt worden. Jetzt gibt es eben diese Einigung, du hast es gerade gesagt, 3 Monate, in denen diese IP-Adressen dann ohne konkreten Anfangsverdacht gespeichert werden, wobei es jetzt nicht um Inhalte von Kommunikation geht, auch nicht um Standortdaten. Du hast es ja gesagt, es wirkt aber auch so ein bisschen orchestriert, ja. Also man hat jetzt diesen Auskunftsanspruch und damit der Wirkung entfalten kann, soll es jetzt eben auch diese Vorratsdatenspeicherung geben. Ist jetzt so ein bisschen so, diejenigen, die dieses Gesetz gegen digitale Gewalt haben wollten, die müssen dafür jetzt die Vorratsdatenspeicherung in Kauf nehmen, ne? Es erzeugt schon so eine gewisse Spannung. Wie waren denn insgesamt so die Reaktionen da drauf?
Ja, ich glaube auch, also das scheint so ein bisschen die Spannung zu sein. Also so NGOs sind da zum Teil so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Weil man setzt sich dann vielleicht für so einen Zweck ein wie effektive Verfolgung von digitaler Gewalt und genau, muss dann jetzt so ein bisschen die Vorratsdatenspeicherung gegen, die man vielleicht eigentlich aus freiheitsrechtlichen Gründen irgendwie ist, jetzt so mit in Kauf nehmen, damit das eben auch passieren kann, weil das Gesetz rechnet auch vor, dass eben regelmäßig durch die Vorratsdatenspeicherung dann auch solche Fälle auch erfolgreich sind, weil eben Daten vorhanden sind. Das kennen wir ja auch irgendwie aus anderen Bereichen, ne? Also auch klar, so Kinderpornografie war ja auch immer so ein großes Argument, dass man sagt, wenn man da irgendwie effektiv vorgehen will dagegen, dann braucht man eben Vorratsdatenspeicherung. Das ist natürlich so politisch jetzt auch so ein weiteres Argument, so ein bisschen die Vorratsdatenspeicherung in dieser 3-monatigen Version vielleicht auch einer Gesellschaft jetzt so ein bisschen weiter schmackhaft zu machen.
Es ist vielleicht auch jetzt eine lange Zeit erstmal so ein bisschen untergegangen, weil wir haben ja viel über digitale Gewalt diskutiert in den letzten Wochen und da ging es immer eigentlich vor allen Dingen um diesen strafrechtlichen Teil, ne, der ja auch zu diesem größeren Gesetzesvorhaben gehört. Den kennen wir aber jetzt schon ein bisschen länger. Darüber haben wir auch in Folge 55 in der Rechtslage schon ausführlich gesprochen. Es werden ja auch neue Straftatbestände geschaffen. Mich überzeugt dieser strafrechtliche Teil immer noch nicht. Und da ist leider auch nicht so richtig nachgebessert worden. Aber wir werden sehen, wie es jetzt insgesamt mit diesem Vorhaben weitergeht und was es dann wirklich bringt. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Markus, im LTO-Hauptstadtbüro stehen noch diese schicken USM-Haller-Regale. Gib uns bitte mal eine detaillierte Beschreibung. Die Regale haben nämlich gerade den BGH beschäftigt.
Ja, das stimmt. Muss ich hier nur umdrehen, dann stehen die da schon. Also das sind so, ja, wie soll man sagen, also man kennt die, glaube ich, auch viel aus so Arztpraxen und natürlich auch Rechtsanwaltskanzleien. Die haben so Edelstahlröhren und dann so sehr glatt lackierte Flächen und Fronten. Das ist ganz wie so ein Stecksystem, so ein modulares System. Die sind auch ziemlich teuer, also so für so ein einfaches Sideboard mit vier Türen, da verlangt dieses schweizerische Familienunternehmen USM schon so 2000 Euro. Das geht dann auch hoch, gibt auch schicke Servierwagen und so. Wir haben uns ja mal, Annelie, ein bisschen durchs Sortiment geklickt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte auch den Eindruck, dass das so, mir ist das so ein bisschen begegnet, auch bei vielen Bekannten, die so nach dem Studium mit den ersten guten Gehältern dann so in ihren Wohnungen mit diesen USM-Haller-Möbeln plötzlich so, da haben die dann plötzlich so Einzug erhalten.
Also mich begeistern die Farben vor allen Dingen natürlich auch. Ne? Mhm. Es gibt 14 Farben, es gibt dann so eine Kombination aus rein Orange, Enzianblau und Lichtgrau oder so, finde ich schon auch verlockend. Aber ja, du hast es gesagt, es ist nicht ganz günstig und es ist eben auch ein echter Designklassiker. Also ganz besonders sind eben auch diese runden Verbindungselemente, die dann diese Röhren zusammenhalten. Das Ganze ist in den 1960er Jahren von Fritz Haller entworfen worden und eines der Sideboards befindet sich inzwischen sogar im MoMA in New York. Also das ist nicht irgendein Regal. Und jetzt stellt sich die entscheidende Frage, ist das Kunst und ist das urheberrechtlich geschützt oder nicht?
Mhm. Man könnte ja sagen, wenn es im MoMA in New York steht, spricht er schon mal dafür, dass es Kunst ist.
Ja, ganz so einfach ist es nicht.
Ja, genau. Aber das Urheberrecht hat da ja so seinen eigenen Kunstbegriff. Deswegen beschäftigen Gerichte jetzt auch schon durch einige Instanzen diese Frage. Lass uns mal auf den Fall schauen. Also los ging das ganze Jahr 2019. Da hat der Hersteller dieser Regale, eben dieses Schweizer Familienunternehmen USM, einen Konkurrenten verklagt. Und der heißt Connectra aus Nürnberg. Der macht nämlich quasi sowas Ähnliches.
Genau, das ist ein Online-Shop, der eigentlich erstmal Ersatzteile für das USM-Haller-System angeboten hat. Und dann kam aber auch ein Beratungsservice und ein Montageangebot dazu. Also man konnte sich dann auch aus so lauter Einzelteilen sein eigenes Regal zusammenbauen, das dann genau wie ein USM-Haller aussieht, auch nicht billig ist, auch nicht merklich schlechter ist von der Qualität, aber doch schon deutlich weniger kostet, so 15% günstiger ist.
Ja, und vor Gericht wurde jetzt auch schon so ein bisschen argumentiert. Es gibt dann auch bei dem Anbieter aus Nürnberg nochmal andere Farben als bei USM Haller.
Es gibt dann Korallenrosa zum Beispiel.
Ja, sehr schön zum Beispiel. Also die hier im Büro von Wolters Klüver und LTO, die sind natürlich alle schwarz und grau und ganz hardcore.
Also der Punkt ist, USM hat es irgendwann gereicht. Die haben gesagt, also ihr macht da nicht nur Ersatzteile und irgendwie Erweiterungen, sondern ihr verkauft eigentlich nachgemachte USM Haller Regale. Und der hat dann geklagt auf Unterlassung und auf Schadensersatz und hat sich dabei, und das ist das Spannende, auf das Urheberrecht berufen. Und zwar erstmal auch erfolgreich. Also das Landgericht Düsseldorf hat gesagt, ja, das ist urheberrechtlich geschützt. Die nächste Instanz, das OLG Düsseldorf, sah das schon wieder anders, hat gesagt, also ein Urheberrechtsschutz, den gibt's jetzt hier nicht.
Warum haben die das dann abgelehnt?
Ja, die haben gesagt, diese Gestaltungsmerkmale, also die modulare Korpusstruktur, die Raumgitterstruktur, die Bündigkeit der Anschlüsse, die Kugeln und so weiter, das sei letztlich alles keine freie kreative Entscheidung, sondern es sei durch technische Erwägungen bedingt. Obwohl wir ja nun alle aus dem Bauhaus wissen, die Form folgt der Funktion, ne?
Ja, also gerade in diesem Bereich von angewandter Kunst, da ist eben diese Abgrenzung so schwierig. Also was ist jetzt bloßer Gebrauchsgegenstand und was fällt so in diesem Bereich der angewandten Kunst? Was ist jetzt wirklich technisch notwendig, damit das Ding als Regal auch steht und hält? Und was ist aber wirklich jetzt freie künstlerische Gestaltung? Und deswegen ging das Ganze ja auch dann in die Revision zum Bundesgerichtshof. Naja, was macht er dann? Der hat dann erstmal den Europäischen Gerichtshof gefragt, was denn nun jetzt genau eigentlich so ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist. Ja, und der EuGH, der hat gesagt, also auch bei angewandter Kunst, da ist das genauso zu prüfen wie bei allen sonstigen Werken. Und ein Werk im Sinne des Urheberrechts, das ist ein Gegenstand, der die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie und ja kreative Entscheidung zum Ausdruck bringt.
Berücksichtigt werden können dabei zum Beispiel die Absichten des Urhebers beim Schaffensprozess oder seine Inspirationsquellen oder die Verwendung des vorhandenen Formenschatzes. Es kann auch darum gehen, wie wahrscheinlich das ist, dass es eine ähnliche Schöpfung gibt oder wie dieser Gegenstand in Fachkreisen anerkannt wird. Aber nichts davon kann irgendwie allein entscheidend oder ausschlaggebend sein. Also man kann jetzt nicht sagen, naja, so sehr wahrscheinlich, dass jemand irgendwie jetzt so halt ein Regal zusammenbaut, das ist doch keine Kunst oder so. Ne? Oder man kann eben auch nicht einfach nur sagen, steht doch im MoMA, dann ist es wohl Kunst. Ja. eigentlich lässt der EuGH da alle weiterhin so ein bisschen damit alleine und sagt eben, gut, es muss diese freie und kreative Entscheidung sein, dann ist es kurz.
Ja, und jetzt am Donnerstag war der Fall wieder beim Bundesgerichtshof und der hat jetzt zwar noch nicht entschieden, aber eben schon mal länger verhandelt und dabei auch durchblicken lassen, ja, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf in dem Fall der Regale wohl nochmal ran muss.
Ja, und eben auch, weil das Oberlandesgericht da jetzt auch keine höheren Anforderungen daran stellen darf, weil es sich jetzt um angewandte oder eben funktionale Kunst handelt und da eben neben dem urheberrechtlichen Schutz ja auch ein geschmacksmusterrechtlicher Schutz besteht, also ein Designschutz besteht. Es muss jetzt trotzdem erstmal einfach eben unter Berücksichtigung dieser Auffassung des EuGH dann wohl prüfen, ist es jetzt Kunst oder ist es keine Kunst.
Ja, und es ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt sagt, das Regal, mal angenommen, das Regal wäre jetzt nicht als Kunst einzustufen, dann ist es ja nicht quasi völlig ungeschützt, weil es gibt ja auch noch über den Urheberrechtsschutz hinaus wettbewerbsrechtlichen Schutz. Also nicht jeder darf ja das Regal einfach genauso nachbauen, oder?
Ja, genau. Das macht USM ja auch hilfsweise geltend. Und das hat auch das Oberlandesgericht Düsseldorf auch schon bejaht, dass es so einen wettbewerbsrechtlichen Schutz gibt. Das kann dann eben eine unlautere Nachahmung sein. Allerdings zum einen kann die leichter behoben werden. Also es kann dann zum Beispiel auch darum gehen, ist das denn transparent, dass es sich jetzt hier um ein anderes Regal handelt? Ja, also muss das dann vielleicht dieser Online-Shop auf seiner Internetseite auch deutlich machen, dass er mit USM Haller gar nichts zu tun hat. Muss dann auch nach dem Kauf erkennbar sein. Also man muss jetzt da nicht riesengroß draufschreiben, das hier ist kein echtes USM Haller Regal. Aber wenn man zum Beispiel so einen kleinen Schriftzug anbringt, an dem sich dann noch erkennen lässt, dass es sich um jetzt Ersatzteile handelt, das kann dann schon möglich sein. Also insgesamt ist eben dieser wettbewerbsrechtliche Schutz, der gelten dann einfach nochmal andere Regeln als beim Urheberrecht, das ja sehr durchschlagend ist. Und das Urheberrecht ist auch deswegen toller für USM, weil es eben viel länger gilt als Patente- und Designschutz. Nämlich 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Fritz Haller ist 2012 erst gestorben. Also da hätten die noch ganz schön lange was davon.
Hm. Ja, ich habe natürlich jetzt auch schnell mal nachgeschaut hier bei den Regalen im Büro. Da klebt tatsächlich so ein kleiner Sticker drauf, wo aber nicht Connectra draufsteht, sondern USM Haller. Also wir haben hier die Originale.
Das sind die echten.
Die echten. Oder wir haben vielleicht nur den Sticker irgendwie gekauft. Aber so, naja, gut. Also warum ist das jetzt eigentlich immer alles so kompliziert und warum spielt der Europäische Gerichtshof da so eine wichtige Rolle? Naja, das Urheberrecht, das ist in den EU-Mitgliedstaaten durch eine Urheberrechtslinie 2001 in großen Teilen eben harmonisiert worden. Ja? Nur da steht eben nicht so ganz genau drin, was eigentlich jetzt genau ein Werk ist in diesen ganzen Werkarten. Und stattdessen wird das eben jetzt nach und nach durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geformt. Also unterm Strich, wir sind mal gespannt, wie es so weitergeht und ob der BGH das jetzt wirklich den Fall zurückverweist an das Oberlandesgericht. Verkündungstermin ist jedenfalls der 2. Juli.
Ja, mal schauen, wie lange das dann noch so hin und her geht, ne? OLG, BGH, EuGH und wieder zurück. Wir kennen das ja zum Beispiel von Metall auf Metall. Sehr, sehr berühmter Urheberrechtsstreit. Da geht es um dieses Musikstück und ob davon ein kurzer Ausschnitt in einem Sampling verwendet werden darf. Der läuft jetzt seit 27 Jahren. Ich weiß nicht, wie oft der jetzt schon beim BGH und beim EuGH und so weiter war.
Ja.
Das kann schon manchmal ganz schön hin und her gehen bei diesen Geschichten.
Ja, hoffen wir es nicht. Es ist auch journalistisch immer so eine gewisse Belastungsprobe. Anderer Fall, der mir noch einfällt, ist aus dem letzten Jahr, 2025. Da ging es ja mal beim Bundesgerichtshof um den Schutz für Birkenstock-Sandalen und die Frage, ob die denn vielleicht Kunst sind.
Ja, da hat der BGH sich letztes Jahr schon festgelegt, Birkenstock-Sandalen sind keine Kunst. Hat sich also nicht überzeugen lassen von den zahlreichen Gutachten, die Birkenstock da vorgebracht hat, um zu zeigen, dass Karl Birkenstock also zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten genutzt hat, um ein ikonisches, brutalistisches, typisches Design zu schaffen. Es gibt dazu andere Ansichten. Also ich kann auch noch einen Artikel verlinken auf LTO, der sagt, da ist dann der Kunstbegriff vielleicht ein bisschen zu eng. Ich würde sagen, Birkenstock steht, soweit ich weiß, auch nicht im MoMA. Ist vielleicht keine Kunst.
Ja.
Ist vielleicht einfach nur eine Sandale.
Ja. Okay, ist ja auch irgendwie beruhigend. Muss ja auch nicht alles Kunst sein.
Genau. Wer sich noch weiter mit der Designgeschichte auch dieser Regale beschäftigen will, wir können ja auch mal noch einen Spiegelartikel in die Shownotes packen. Da geht es dann darum, ob Fritz Haller womöglich selber abgekupfert hat, als er dieses Regal erfunden hat.
Ihr ganzen kleinen Blender wollt keinen Stress mit mir. Ich bin immer noch der Beste hier. Besser, wenn ihr es respektiert. Ihr wollt keinen Stress mit mir. Ihr ganzen Vollhongs wollt keinen Stress mit mir. Ich bin immer noch der Beste hier. Besser, wenn ihr es respektiert.
Ron Straßburg, der mit den 18 Punkten im Jura-Examen, das ist ja so ein bisschen der Wahl-Timmy der Jura-Welt. Alle reden irgendwie seit Wochen über ihn.
Endlich. Annelie, endlich, wir können hier über den Wahl reden im Podcast.
Nee, Markus, du hast mich falsch verstanden. Wir reden nicht über den Wahl. Aber wir reden jetzt über 18 Punkte. 18 Punkte kriegt niemand, heißt ja immer 17, nur Gott. Also Ron Straßburg hat es geschafft und wir haben dann daraufhin auch doch einige Zuschriften bekommen, in denen uns Leser und Leserinnen schreiben. Also ich habe übrigens auch 18 Punkte im Examen bekommen.
Ja, das zeigt ja eben, einige bekommen das schon. Ja, also diese Regel, niemand bekommt diese 18 Punkte, das stimmt ja wohl nicht so ganz. Man könnte ja aber auch den Eindruck bekommen, so wie diese ganze Diskussion jetzt läuft, alle wollen irgendwie 18 Punkte haben. Das ist ja echt ein Riesending medial geworden. Ja, viele Publikumsmedien wie der Spiegel, die FAZ, auch die Bild, die haben ja unser Interview mit dem Überflieger Ron Straßburg von Ende März aufgegriffen. Und ich finde das eigentlich schon echt erstaunlich, ja, dass dieses Thema Juranoten und dieses ganze harte Juraprüfungssystem dann doch da draußen, auch außerhalb der Juristenkreise, so viele Leute begeistert. Aber das liegt wahrscheinlich einfach an diesem berüchtigten Ruf, den das hat.
Ja, und es gibt noch mehr Fälle, die die Aufmerksamkeit gerade auf Juranoten lenken. Ein 15-Punkte-Jurist klagt gegen seine schlechteste Examensnote, die bei vielen die beste sein dürfte, nämlich 9 Punkte. Also dagegen noch eine Klage zu machen, das ist ja auch schon mal eine Ansage. Bayern will sich künftig den Verbesserungsversuch, den eben manche Unternehmen, um doch eine bessere Note zu bekommen, auch bezahlen lassen. Also ist höchste Zeit, dass wir mal über dieses Thema Juranoten sprechen. Und dazu brauchen wir natürlich unseren Experten für alle diese Studiethemen, Marcel Schneider. Außerdem unser Chef vom Dienst. Hallo Marcel, was ist da los?
Hallo ihr zwei.
Marcel, wie erklärst du dir diesen Hype um die 18 Punkte?
Also das Internet hat mal wieder Internet-Dinge gemacht. Der Fall von Ron, der ging ja schon vor unserem LTO-Interview im Internet viral, Instagram, TikTok vor allem. Und da ist zum einen natürlich so dieser Mythos, ne, den Markus gerade angesprochen hat, 18 Punkte schreibt nur der liebe Gott. Aber überhaupt ist die Juristenausbildung natürlich extrem notenfixiert. Am Ende von Jurastudium und Referendariat haben viele einfach ein großes Ziel, ein Prädikatsexamen, also im Gesamtergebnis später auf 9 Punkte zu kommen.
Wie oft gibt's denn jetzt diese 18 Punkte?
Das schaffen eine kaum messbare Anzahl von Leuten. Also das sind, wenn man jetzt die richtig guten Noten zusammennimmt, so 16, 17, 18 Punkte, das sind im bundesweiten Schnitt rund 0,3% eines Jahrgangs.
Ja, vielleicht Marcel noch mal so ein kleines Recap für unsere Zuhörerschaft, die jetzt nicht juristisch ist. Führst du noch einmal so ein bisschen durch diese Notenskala bei den Juristen?
Ja klar, gerne. Also es gibt 0 bis 18 Punkte, ab 4 hat man bestanden und zweistellige Ergebnisse sind eher selten, vor allen Dingen später im Gesamtergebnis. Und ab 9 Punkten von diesen 18 zählt man schon zu den richtig, richtig guten Leuten. In der Jura-Bubble heißt das Prädikatsjurist und wenn man Prädikatsjurist ist, dann hat man halt im ersten und auch zweiten Examen mindestens 9 Punkte. Und die meisten dieser Absolventen landen halt in ihren Klausuren. Jetzt lassen wir mal so Sachen wie Schwerpunktstudium und mündliche Prüfung außen vor, weil die Klausuren, darauf kommt es am meisten an, die landen dann bei weit unter diesen 9 Punkten.
Das ist natürlich schon irgendwie frustrierend. Gibt es da nochmal so Beispielstudien, wie das insgesamt diese Notenverteilung so ausfällt?
Ja, ich gebe da gerne ein Beispiel. Da hatten zwei Professoren, der Herr Griebel und der Herr Schimmel, mal für LTO gerade erst vor ein paar Monaten so eine Auswertung gemacht. Die haben sich mal in NRW, das größte Bundesland, da sind die meisten Leute, die Examen machen, haben sich das mal fürs erste Examen angeguckt und 16.000 Klausurnoten ausgewertet.
Wahnsinn.
Ja, und der Schnitt, der lag dabei 5,69 Punkten. Ne? Also übersetzt in diesen Notenbereich wäre das gerade mal ein ausreichend. Und die meistvergebene Note waren sogar nur 2 Punkte. Und selbst wenn man jetzt die mündliche Prüfung dabei rechnet, das ist der Teil, der so ein bisschen die Note wieder nach oben zieht für die allermeisten Leute, dann sehen die Zahlen im Bundesdurchschnitt immer noch nicht besser aus. Das heißt, im ersten Examen fallen trotzdem noch rund 30% aller Leute durch und nur knapp jeder Fünfte schafft im staatlichen Teil überhaupt diese 9 Punkte oder mehr im Schnitt. Also diese 9 Punkte, Prädikatsjurist, das ist wirklich ein Ding, wenn man das erreicht.
Okay, jetzt haben wir das einmal erklärt. Du hattest ja auch schon gesagt, die Kommentare auch im Netz unter diesen Ron Straßburg-Artikeln waren oft so, ne, einerseits obercool, wer bist du denn, 18 Punkte, und andererseits dann hier Mama, Papa, das ist übrigens nicht normal. Aber auf der anderen Seite, der juristische Arbeitsmarkt, der kennt ja diese Skala auch. Also man weiß doch da, wie schwer es ist, überhaupt diese 9 Punkte zu kriegen.
Ja, absolut. Also das hat ja auch einen Grund, warum sich die ganzen Arbeitgeber dann um diese Prädikatsjuristen ab 9 Punkten reißen. Also vor allem Großkanzleien, die mit sechsstelligen Einstiegsgehältern locken. Das ist ja das, was auch die Leute, die vielleicht nicht Jura machen, so mitbekommen. Und auch der Staat, der Richter und Staatsanwälte sucht, die haben natürlich ein besonderes Auge auf diese Leute geworfen. Und da sind natürlich auch die Jobs, die die Prädikatsjuristen dann gerne nehmen.
Ja, mir kommt da vielleicht so die etwas missgünstige Frage. Was bringt es denn dann eigentlich, 18 Punkte, 16 Punkte, 17 Punkte und so weiter zu haben, wenn ich doch auch schon mit sagen wir mal, 8, 9, 10, vielleicht im Staatsdienst mittlerweile sogar schon mit weniger, eigentlich alles machen kann? Also mehr als, sage ich jetzt mal, Großkanzlei, Anwältin und Richter, das geht ja eigentlich gar nicht, oder? Was bringt mir das denn da oben dann noch?
Ich glaube, in dem Fall von Ron muss man jetzt ganz kurz einmal auseinanderhalten, dass es eine einzelne Klausur war und nicht das Gesamtergebnis. Also Ron hat ja in einer von 6 Klausuren diese Traumnote erzielt und die anderen Klausuren waren auch super, aber halt nicht so traumhaft, sodass er im Gesamtergebnis immer noch, was man sagen muss, was bärenstark ist, zweistellig abgeschnitten hat. Das heißt, wenn 9 Punkte schon so ein Prädikat sind, dann sind Leute wie Ron mit zweistelligen Noten im Gesamtergebnis echt richtige Überflieger. Und auf dem Examenszeugnis zählt dann jeder Punkt sozusagen nach oben wie nach unten.
Andererseits sind ja jetzt aber gute Examensnoten auch nur das eine. Es sagt ja eigentlich noch nicht unbedingt was darüber aus, wie gut man wirklich als Juristin, als Jurist ist oder wie gut man jedenfalls jetzt für irgendeinen bestimmten Job geeignet ist, der einen interessiert.
Nee, überhaupt nicht. Also gerade so Leute wie Ron und viele weitere Top-Absolventen, mit denen wir von LTO zu diesem Thema immer mal wieder sprechen, die sagen, dass genau diese Notenfixierung halt teilweise echt schwierig ist. Ne? Du investierst halt Jahre in die Juristenausbildung und am Ende machst du irgendwie deine Examina und in denen kommt es dann auf irgendwie 2 Wochen an, in denen du deine Klausuren schreibst. Und das hat natürlich einen ganz schönen Beigeschmack, weil Studien zeigen, dass die Klausuren A immer schwieriger werden und B die Bewertung einer und derselben Klausur, je nach Korrektor, halt auch mehrere Punkte voneinander abweichen kann. Und wenn das selbst solche Leute sagen, die ja eigentlich gar keinen Grund hätten zu kritisieren, weil die sich ihre Jobs prinzipiell halt aussuchen können, dann ist das natürlich schon ein ziemliches Ding.
Mhm. Naja, und diese Momentaufnahme von so juristischer Leistung durch diese 2 Wochen Prüfungsphase, die ist ja auch immer wieder Gegenstand dann von Leuten, die sich vor Gericht dann auch dagegen wehren. Ja, da gab es jetzt ja aber einen ganz aktuellen Fall, über den wir bei LTO berichtet haben, von jemandem, der in 5 von 6 Examensklausuren 15 Punkte oder mehr hatte. Eine war dann mit 9 Punkten bewertet worden und der wehrt sich dann trotzdem dagegen. Da muss man eigentlich sagen, das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn. Aber es zeigt ja vielleicht auch nochmal so diese krasse Fixierung dann doch auf wenige Punkte, wie du gesagt hast, Marcel, die dann den Unterschied machen.
Erinnert mich auch an den Fall von dieser Examenskandidatin, die das Prüfungsamt verklagt, weil ihr 0,05 Punkte zum Prädikat fehlen. Ne? Also es ist wirklich, dann scheint wahnsinnig entscheidend zu sein, ob man halt diese Grenze erreicht.
Ja, das ist absolut der Fall. Ne? Du hast natürlich einmal diese, ich sag mal, so eine Art Fetisch, ne? Also diese 9 Punkte, die hast du schon ganz früh im ersten Semester Jura im Kopf, die wird da eingepflanzt. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch echt um die Arbeitswelt, ne? Und da sind dann natürlich Zukunftsängste so ein Faktor, der diese Hype-Geschichten wie von Ron dann weiter befeuern. Also ich gebe mal so ein Beispiel, vor 2, 3 Jahren, da hattest du halt mit 2 soliden Examina gute Jobauswahl, ne? Da hast du auch in manchen Bundesländern Richter werden können oder einen Einstieg in hochspezialisierte Boutiquen schaffen können. Prädikatsjuristen konnten sich vor 2, 3 Jahren sowieso immer noch ihren Job aussuchen und das ist jetzt anders geworden wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation. In den Großkanzleien fallen ganz viele Jobs wegen künstlicher Intelligenz weg, gerade die Einstiegsjobs. Und plötzlich sind die Leute mit den richtig guten Noten, die Prädikatsjuristen, wieder bei der Justiz, die sich natürlich auch sehr freut. So, und das verdrängt dann natürlich diejenigen, die halt vielleicht in Anführungszeichen nur ein solides Examen haben. Das heißt, diese Notenfixierung kommt auch daher, dass gute Noten wieder die Eintrittskarte für die gut bezahlten, sicheren Jobs sind. Und da reicht das nicht mehr mit dem solide Sein, jedenfalls im Moment. Und das schürt natürlich auch Ängste.
Ja, dann Klagen sind ja das eine. Also gut, vielleicht sind Jurastudis da auch dann wirklich nochmal ein bisschen klagefreudiger als andere und versuchen das dann eben notfalls sogar vor Gericht durchzusetzen, wenn sie meinen, da ist noch was zu holen. Liegt ja auch irgendwie nahe. Aber was natürlich viel häufiger ist, viele machen einen Verbesserungsversuch. Ne? Also haben schon bestanden, haben vielleicht auch ein gutes Examen, tun sich aber die ganze Geschichte nochmal an. Also das Lernen, der Prüfungsstress, diese ganzen Klausuren, einfach um womöglich noch ein bisschen eine bessere Note zu holen.
Ja, total, ne? Weil man natürlich sagt, ich versuche jetzt doch mal irgendwie noch 1, 2 Punkte mehr rauszuholen, habe ich später halt einfach bessere Jobaussichten. Und deshalb gibt es ja auch so eine große Diskussion jetzt, dass die in Bayern diesen Verbesserungsversuch jetzt kostenpflichtig machen. Jetzt muss man dazu sagen, Bayern war eins der letzten Bundesländer, die das noch kostenlos angeboten haben. Jetzt soll es da bald künftig halt 350 Euro beziehungsweise 650 Euro kosten, je nachdem, welches Examen man gerade wiederholen möchte.
Also ob erstes oder zweites Examen.
Genau, richtig, genau. Erste 350 Euro, zweite 650 Euro. Und da sind die Leute natürlich,
nervös.
Nervös mindestens mal, weil die natürlich versuchen, diese Punkte wieder reinzuholen, ne? Wenn man dann nochmal um ein, zwei steigern kann.
Aber in anderen Bundesländern ist das schon der Standard.
Ja, in anderen Bundesländern zahlt man schon lange. Ich glaube, Baden-Württemberg ist auch schon eines der teuersten Länder. Ich glaube, da sind wir bei 750 Euro im zweiten Examen. Also macht da Bayern jetzt quasi etwas. Es nimmt den Leuten halt was weg, was es woanders schon gar nicht mehr gibt.
Ja, also da werden wir bestimmt auch nicht das letzte Mal hier im Podcast drüber diskutiert haben. Marcel, vielleicht noch zum Schluss. Hat der Rund Straßburg eigentlich jetzt so einen Trick verraten, sozusagen so ein Jura-Examen-Hack? Wie schafft man die 18 Punkte?
Ja, hat er. Also gibt es quasi drei große Tricks, die erzählen der Ron und ganz viele andere Leute, mit denen wir sprechen, die ein gutes Examen gemacht haben. Und zwar ist es erstens, find dein eigenes Lernsystem. Also zwäng dich da nicht irgendwie rein, du musst deinen eigenen Weg finden. Das sagen die alle übereinstimmend. Zweitens, Fälle und nochmals Fälle bearbeiten, ne? Weil nur so kommt man in den Automatismus, den man dann im Examen braucht. Und drittens, eine kleine Lerngruppe, 3, 4, 5, 6 Leute, mit der man sich motiviert. Das ist das, was die alle ausgezeichnet hat und was die gemeinsam hatten.
Okay, das macht ja vielleicht nochmal so ein bisschen Hoffnung auch zum Ende. Das sind ja jetzt so gar keine so richtig total verrückten Tipps. Die muss man vielleicht einfach nur beherzigen. Ihr da draußen, die in der juristischen Ausbildung seid, schickt uns natürlich weiterhin gerne eure Geschichten, eure Erfahrungen, eure Themen. Wir sind natürlich da immer ganz nah dran, aber natürlich auch auf euren Input angewiesen. Ja, bleibt trotz allem, auch wenn die Aussichten vielleicht ein bisschen düsterer geworden sind, bleibt entspannt. Ich wünsche euch alles Gute für eure Prüfungen und genau, wir bei der LTO bleiben weiter dran.
Was ist sonst noch so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Pauline Dietrich für euch zusammengefasst.
Die Stiftung Warentest muss Schadensersatz für eine fehlerhafte Bewertung leisten. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschieden. Im konkreten Fall ging es um den Test von Rauchwarnmeldern. Allerdings nicht durch die Stiftung Warentest selbst, sondern durch ein von ihr beauftragtes Prüfinstitut. Das OLG meint nun, dass die Veröffentlichung des fehlerhaften Testergebnisses einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Absatz 1 BGB darstellt. Knackpunkt war dann aber noch das Verschulden. Entscheidend sei nicht der Fehler des Prüfinstituts als solcher, sondern der Umgang damit. Denn der Stiftung lagen vor der Veröffentlichung stichhaltige Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung des Tests hätten wecken müssen. Die abweichenden Ergebnisse anderer akkreditierter Prüfinstitute hätten sie aufhorchen lassen müssen, so der Vorsitzende Richter. Ein Häftling darf nicht mit 900 Kilo Konserven, Nudeln und Oliven von der Untersuchungshaftanstalt in die Justizvollzugsanstalt umziehen. Das musste tatsächlich ein Gericht entscheiden, nämlich das Oberlandesgericht Bremen. Der Häftling erklärte zwar nicht, wofür er all diese Vorräte brauchte und in seinen 4,5 Jahren in U-Haft gehortet hatte, aber er berief sich zum einen auf einen Abschnitt aus der Gefangenentransportvorschrift, nach der zurückgelassene Habe nachzusenden ist, und zum anderen auf Vertrauensschutz, weil die Untersuchungshaftanstalt den Besitz noch erlaubt habe. Die JVA wollte das aber nicht und erhob Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht Bremen. Mit Erfolg. Der Haken ist nämlich, dass die Untersuchungshaftanstalt in Hamburg liegt, die JVA in Bremen. Und die Erlaubnis zum Horten der Kartons seitens Hamburg sei ein den Häftling begünstigender Verwaltungsakt. Und das Vertrauen, dass dieser fortwirkt, kann laut OLG nicht über Landesgrenzen hinweg bestehen bleiben. Bremen dürfe selbst entscheiden, ob 900 Kilo Lebensmittel in einer Zelle erlaubt sind oder nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ausgewogen genug. Das sagt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Der Rundfunkbeitrag sei entsprechend rechtmäßig und verstoße nicht gegen die Verfassung. Privatpersonen hatten sich gegen den Beitrag gewehrt. Sie halten die Berichterstattung für unausgewogen und einseitig. Vor allem rügt sie Beiträge zur politischen Meinungsbildung. Aus ihrer Sicht wird zu einseitig links und progressiv berichtet. Der VGH findet jedoch, dass für jeden etwas dabei ist. Überhaupt prüfen konnte das Gericht dies wegen einer Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom letzten Jahr. Mehr zu diesen News und natürlich noch viel mehr aus den letzten 2 Wochen gibt es bei lto.de zum Nachlesen. Viel Spaß dabei!
Und du, Markus, warst in Weimar auf dem Richtertag. Also du hast da natürlich nicht irgendwie gesoffen. Es sind auch keine Deepfakes erstellt worden. Es ist kein Skandal passiert. Du warst aber einfach ganz solide da. Das Motto war allerdings schon einigermaßen dramatisch. Rettet den Rechtsstaat, und es ist irgendwie schon später als 5:12 und so. Was war denn da eigentlich das Thema?
Ja, das Motto war so ein bisschen auch überall Thema. Das wurde so ein bisschen als zu alarmistisch eingeschätzt. Da waren sich eigentlich fast alle einig. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Der Rechtsstaat steht jetzt nicht gerade vor dem Zusammenbruch, zum Glück in Deutschland. Aber Ne, so muss man das eigentlich lesen. Wir müssen uns dann hier und da doch mal so ein bisschen an der einen oder anderen Schwachstelle vielleicht mal angucken, was wir da noch verbessern können, was wir härten sollten vielleicht.
Und das wäre zum Beispiel?
Ja, also was sich schon so durchgezogen hat, würde ich sagen, ist so diese Sorge um diesen Vertrauensverlust des Rechtsstaats und der Justiz. Das haben also wirklich viele betont, auch mit dem man da sprechen konnte. Also vom Amtsrichter, sage ich jetzt mal, bis zur Bundesjustizministerin, von der Staatsanwältin bis zu Julie C., die da mit auf dem Podium saß. Das war ja auch so ein Thema, was jetzt auch oft bei den großen Bundesgerichten, so bei den Presseterminen, irgendwie so das Thema war, diese Sorge vor Vertrauensverlust.
Und wird Julie C. jetzt eigentlich Bundespräsidentin?
Ja, genau, das hat Dunja Hayali, die damit auf der Bühne saß, das war so ein bisschen das Highlight des Programms, Julie C. auch nochmal gefragt und Julie C. hat dann nochmal ihre Aussage wiederholt. Ja, sie kann sich das also grundsätzlich vorstellen, aber eben nicht jetzt.
Gut, und außerdem hast du einen anderen Promi kennengelernt, nämlich die Richterin, die am Verwaltungsgericht für den Wahl zuständig ist. Möchtest du jetzt doch noch über den Wahl sprechen?
Nein, wir müssen jetzt nicht mehr groß über den Wahl sprechen, aber da hast du ja auch schon gesagt, man kann sicherlich an dieser Wahldiskussion, man kommt da ein bisschen wie beim Blockprozess nicht mehr hinterher, ja, welche neue Wolte wartet am nächsten Tag bei dieser Wahlrettung auf uns.
Was muss die denn da machen am Verwaltungsgericht?
Naja, es gab ja viele Eilanträge, die darauf gerichtet waren, dass das Land Rettungsmaßnahmen ergreift, ja, und es gab auch, glaube ich, diese Folgefrage, darf ich eigentlich als private Initiative da einfach so ein Riesenviech in der Bucht retten oder brauche ich da irgendwie auch eine Art von Genehmigung oder so für? Also das sind, glaube ich, so die Rechtsfragen gewesen.
Okay, wir bleiben trotzdem dabei, dass wir jetzt hier keinen Wahl-Live-Blog schalten. Ganz anderes, vielleicht naheliegenderes Thema von der Ostseebucht in die Küche sozusagen, was auch tatsächlich gerade den BGH beschäftigt hat, ist die Frage, darf man eigentlich in der gemeinsamen Wohnküche die eigene Mutter überwachen und dann sagen, die Videokamera zeigt doch, Mutti hat hier Münzen aus der Küche mitgenommen und geht dann damit zur Polizei. Was ist da eigentlich los gewesen?
Ja, es klingt auch schon wieder sehr traurig eigentlich, ne? Diese Konstellation, da ging es ja wohl drum, da hatte ein Ehepaar zusammengewohnt, aber hat sich die Wohnküche zusammen mit der Mutter geteilt. Die hat, glaube ich, irgendwie im ersten Stock gewohnt.
Die Mutter oben und unten Tochter und Schwiegersohn oder so, ne? Aber es scheint irgendwie keine glückliche WG geworden zu sein.
Nee. Da gibt es ja schon auch einige Fälle so im Nachbarschaftsrecht, auch wo Leute so privat versuchen, so Videoaufnahmen von irgendwas zu machen und da so Kontrolle auszuüben. Ja, man würde wahrscheinlich schon sagen können, na, wenn alle eigentlich Bescheid wissen im Haushalt, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass man auch in der Küche filmt. Aber hier war es ja eben so, dann wurden ja die eigenen Familienmitglieder mit überwacht, gegen deren Willen, heimlich. Ja, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass man das darf, oder?
Also tatsächlich scheint es nicht so ganz einfache Fragen zu sein. Es wurde am BGH jetzt gerade verhandelt, ist aber auch noch nicht entschieden. Es ging dann in der Verhandlung sogar darum, dass man sich vorstellen könne, auch da mal den EuGH zu fragen, was denn der noch so dazu sagt. Mhm. Also es könnte schon so ein bisschen grundsätzliche Fragen danach aufwerfen, wie ist das eigentlich, wenn ich in der eigenen Wohnung überwache, also Videoüberwachung habe, was ist dann mit Besuchern, was dann mit den anderen Familienmitgliedern, muss darauf hinweisen. Wir haben auch eine kleine Abstimmung dazu und diese News reingetan. Und ich bin ein bisschen schockiert, Markus, sagen 38% sagen ja, ist schon in Ordnung, heimlich in den eigenen vier Wänden die Familienmitglieder zu filmen. Man ist ja schließlich zu Hause.
Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Wir dachten, die Wahlrettung sagt viel über den Zustand unserer Gesellschaft aus, aber vielleicht ist es am Ende dann doch die Frage, darf ich die Schwiegermutter in der Küche überwachen?
Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht tut sich ja bei dieser Abstimmung auch noch ein bisschen was. Also wir werden mal das im Blick behalten, wie das denn so weitergeht. Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage.
Ja, wir freuen uns wieder über euer Feedback, über Anregungen. Schickt uns alles an rechtslage@lto.de und die Rechtslage ist dann wieder in 2 Wochen für euch da. Bis dahin.
Tschüss.